wieder Leute eingeladen, so, es waren Gruppen von 10 bis maximum 30 Leute. Wir haben mir das Stabu-Projekt vorgestellt und gesagt, das ist so und so und so die Idee, und wir haben eine gute Präsentation gemacht mit auch Video. Und ihr könnt jetzt Aktien kaufen. Eine Aktie kostet 800 Franken und der Minimalbetrag, den ihr investieren müsst, ist 100.000 Franken. Ist sehr viel, ist mir klar, aber wir konnten nicht darunter gehen, weil sonst hätten wir viel zu viele Leute im Boot gehabt und das wäre dann schwierig handelbar gewesen. Und wir hatten einen extrem.
Heute geht es um eine Idee, die sprichwörtlich wächst. Mein Gast ist Markus Barth, der Erfinder von Stabu, einem innovativen Plattenmaterial aus Bambus. Wir sprechen über Rückschläge bei Banken, internationale Investoren und ein beeindruckendes Projekt in Vietnam. Vor allem aber über Nachhaltigkeit, Verantwortung und den Mut, an eine Vision zu glauben, selbst dann, wenn niemand sonst es tut. Los geht's! Hallo Markus, schön, dass du da bist in meinem Podcast. Wir sprechen heute über dein neues Produkt, Stabu. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist.
Danke auch von meiner Seite für die Einladung. Zu dir, zu dem Podcast und über das Stabu zu reden, macht mir immer sehr große Freude, weil es doch eine Lebensgeschichte von mir. Ich bin 20 Jahre da dran und da ist sehr viel Herzblut da drin verstaut in Stabu.
Ja, Markus, du hattest mir im Vorgespräch schon das ein oder andere erzählt über Stabu. Aber starten möchte ich eigentlich nochmal in der Barth AG. Also du hast viele Jahre diese Schreinerei geführt und du sagtest mir, du hast deinen Kindern jetzt das Unternehmen übergeben. Du hast eine Tochter, du hast einen Sohn, die jetzt die Schreinerei weiterführen. Wie hat sich da der persönliche Schritt so für dich angefühlt?
Ja, genau. Ich habe es jetzt auf Januar 2026 komplett abgegeben an meine Tochter Rebecca Meyer Barth und mein Sohn Basil Barth. Und für mich hat sich das gut angefühlt, weil ich ja weiß, ich habe noch andere Firmen, also Stabu, wo ich doch noch arbeiten kann, weil komplett ohne Arbeit wäre nicht mein Leben. Ich brauche eine Aufgabe, eine Motivation. Und von dem her war das sehr optimal. Und es ist ja auch immer ein Glücksfall, wenn man aus der Familie zwei Kinder hat, die das Unternehmen weiterführen wollen. Aber wichtig ist auch, dass sie es auch können, dass sie die Fähigkeiten haben. Und dass beides zusammenpasst, ist ein großes Glück. Und darum fällt es mir auch leicht, nach 45 Jahren Barth AG loszulassen. Und irgendwann ist genug. Und so habe ich das jetzt übergeben.
Jetzt hast du die Barth AG erfolgreich an deine Kinder übergeben und startest in etwas Neues, und zwar mit Stabu. Und da würde mich interessieren, wie sich dein Alltag jetzt verändert hat nach der Übergabe der Barth AG.
Ja, ich bin durch das einfach freier geworden. Der Wecker klingelt nicht mehr morgens um 5:30, sondern ich wache dann irgendwie um 7 auf und stehe dann auf und mache die Dinge, die ich machen möchte. Bin viel weniger fremdgesteuert wie früher in der Firma, wo man immer funktionieren muss und das abliefern muss, was der Kunde verlangt und so. Das genieße ich sehr. Und ja, das ist jetzt eigentlich auch wichtig, weil das Projekt Stabu ist dann so ein wichtiger Punkt, dass ich mich da mehr einbringen kann und noch mehr dafür arbeiten kann. Und das passt perfekt zusammen so.
Du hattest mir mal vor Jahren schon irgendwo zwischen Tür und Angel erzählt, dass du an so einem Projekt dran bist mit Bambus. Was war eigentlich der ursprüngliche Auslöser für diese Idee?
Der ursprüngliche Auslöser für die Idee kam von der Holzplatte her. Ich habe mir irgendwann gesagt, ich habe so viele Probleme mit Kunden, die anrufen, sagen, die Schiebtüren, die haben sich verzogen, die Streifen, die Tablare gehen runter für den schweren Büchern, der Auszug von der Küche klemmt. Und ich wusste genau immer, woher das kommt, weil die Spanplatte zu wenig stabil ist. Und die Spanplatte ist für mich einfach komplett stehen geblieben. Die ist 40 oder 45 Jahre von der Stabilität, vom Core, von der Technik nicht weiterentwickelt worden. Man hat nur außenrum neue Dinge gebracht, neue Oberflächen und Beschichtungen. Aber von der Stabilität her kam nie was. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, da muss was gehen. Ich will das mal selber probieren und anpacken. ich bin dann auf Bambus gestoßen, zufällig, habe in einer Zeitschrift habe ich gelesen, Bambus, die Wunderpflanze. Und das war eigentlich die Injektion fürs Tabu. Da habe ich gelesen, was die Pflanze alles kann, und da habe ich gedacht, okay, warum nicht auf Bambus gehen und ein Holz verlassen und da mal Tests machen. Und so habe ich eigentlich gestartet. Ich bin dann über Weihnachten, in den Weihnachtsferien, wo der Betrieb geschlossen war, bin ich in Do-it-yourself gegangen, habe Bambusstäbe gekauft, habe Hamsterspäne gekauft und habe dann die erste Platte zusammengebappt, so, weil die Grundidee war eigentlich Bambus als Armierung, wie beim Beton der Stahl. Und das war so meine erste Platte, und da habe ich schon gesehen, boah, sehr, sehr stabil, es hält sehr gut, und so bin ich dann ins Thema immer weiter reingerutscht gekommen.
Ja, spannend. Du hattest mir vorhin übrigens noch erzählt, dass du viele Jahre überhaupt gar nicht über dieses Projekt in deiner Familie gesprochen hast.
Ja, das Risiko ist ja groß, wenn man so etwas anzieht. Und trotzdem brauchte ich Unterstützung, Patentanwalt und so, und die Kosten sind doch schnell erheblich. Und das Risiko war halt auch sehr hoch, dass ich das komplette Geld in den Sand setze, und das wollte ich dann für mich austragen und habe das gecovert. Habe dann das, etwa 5 Jahre habe ich das niemandem gesagt, habe das alles in stillen Kämmerchen immer selber gemacht und durchgetragen, bis ich dann wirklich auf dem Weg war und sage, okay, das wird gut werden. Und dann habe ich das erst kommuniziert in der Familie und auch im Bekanntenkreis.
Gab es mal Momente, wo deine Frau was gemerkt hat?
Ja, meine Frau hat das mal gemerkt, dass sie eine Rechnung gesehen hat vom Patentanwalt, die war doch schon erheblich, etwa, weiß nicht mehr genau, 30 oder 40.000 Franken. Da hat sie gesagt, Mann, so viel Geld gibst du da wieder raus für das Ding, und du weißt nicht, ob das funktioniert. Da könnte ich sehr lange shopping gehen mit dem Geld und so. Und das hat mich eigentlich schon getroffen und habe gesagt, ja, eigentlich hat sie auch nicht Unrecht, weil es ist effektiv so, dass das ganze Geld hätte verloren gehen können.
Und das war dann der Moment, wo es dann eigentlich aufgeflogen ist.
Genau.
Das Ganze. Hast du denn dann deine ganze Mustersammlung aus deinem Hobbykeller, hast du die dann wenigstens präsentiert, der Familie?
Ja, die habe ich präsentiert, die Muster, die ich gemacht habe. Ich habe dann auch Muster machen lassen. Von der Holztechnikumschule in Biel habe ich mal einen Auftrag gegeben, für Muster zu machen. Die haben genauere Werte, konnten das technisch das besser machen und testen von Durchbiegung, E-Module. Und auch das war nicht etwa 30, 40, 50.000 Franken, die Tests zu machen, einen Auftrag für Biel. Ja, und das ist halt immer viel Geld. Und das läppert sich halt über die Jahre. Oder? Ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre am ganzen Projekt dran, und ich habe dann letztendlich auch gar nie zusammengerechnet, wie viel Geld ich da investiert habe. Aber sonst könnte sich ein schönes Einfamilienhaus bauen mit dem Geld. Und das wollte ich gar nicht so genau wissen.
Ja, das glaube ich. Du hattest vorhin mal erzählt, also Bambus ist ja im Grunde genommen Gras und kein Holz. Die Bambusfaser ist 5-mal länger als die Holzfaser. Und welche konkreten Vorteile in der Verarbeitung und im Nutzen ergeben sich daraus?
Ja, durch die längere Faser vom Bambus vernetzt sich das viel besser wie bei Holz. Das heißt, man kann es ein wenig als carbonähnliche Faser vergleichen. Und dadurch wird die Stabilität um einiges höher wie bei Holz. Und die Belastungen sind viel höher. Bambus ist ja auch, hat einen höheren Ligningehalt. Und Lignin ist eigentlich auch zuständig für Festigkeiten. Kann man ein wenig als Leimersatz auch ansehen. Und die ganzen Eigenschaften führen dazu, dass die Platte einfach wesentlich besser ist als die Holzplatte. Aber das Ziel ist ja nicht, Holz zu, sage ich mal, rauszudrücken. Nein, ich sehe unsere Platte als Ergänzung zu Holz. Man muss ja sehen, Holz wird immer mehr gebraucht. Der Holzbau boomt, und er boomt weiter. Ich habe eine Studie gelesen von Holland, dass bis in 2030 wir 4 bis 5-mal mehr Holz brauchen wie heute. Und wir haben das Holz gar nicht. Wir schlagen heute schon mehr Holz, als pro Jahr nachwächst. Und das ist einfach nicht gut. Das ist wie im Meer, wenn man immer mehr Fische rausnimmt. Irgendwann holt einem das ein, und dann ist es einfach nicht gut. Und darum sehe ich uns ganz klar als Ergänzung zum Holz. Und es braucht uns, weil der Markt ist zu groß für Holz alleine.
Und die Stabu-Platte, die verarbeitest du, ich sag mal, in einer Art Spanplatte, aber natürlich mit Bambus und als OSB-Platte. Gibt es die Platte auch belegt mit irgendwelchen Dekorpapieren? Ist da was geplant?
Genau. Also wir machen eine Spanplatte aus Bambus und OSB. Und es gibt ja Bambusplatten jetzt schon, aber die sind so sichtbar mit Stabverleimungen. Und die sind sehr viel Handarbeit drin. Und wir industrialisieren den Bambus in die Platte. Aber zu der Frage, dass wir die Oberfläche auch veredeln wollen, das ist so. Wir werden auch Beschichtungen machen. Aber ist nicht, sage ich mal, das Hauptding. Aber wir brauchen das, um den Markt breiter zu bedienen zu können. Werden wir weiße, graue, schwarze, beige Dekor auch auf die Platte raufbringen. Bei der Spanplatte, OSB ist ja für den Hausbau, die bleibt roh. Aber unsere Platte ist eine hohe Qualität und ich sehe die hauptsächlich auch im Einsatz für die Fronten, Schrankfronten, Küchenfronten, hochwertige Teile, die der Schreiner oder Tischler selber dann poliert, belegt und veredelt.
Also wenn ich das richtig verstehe, du hattest vorhin mal die Schiebetür angesprochen. Bei der klassischen Spanplatte hast du ja hinten dann oder auf der Rückseite einen Verbinder eingefräst, der dann die Steifigkeit gewährt hat. Das entfällt bei der Stabu-Platte komplett, weil sie so eine gute Standfestigkeit hat.
Ja, genau. Die Stabilisierungsstahlstangen kann man weglassen und man kann auch asymmetrische Fronten bauen. Das heißt, wenn man eine Küchenfront innen vielleicht Kunstharz macht und außen furniert, dann bleibt die Platte gerade oder man kann die Platte nur einseitig lackieren und die Platte bleibt auch gerade, weil die Stehvermögen doppelt so gut sind.
Und das auch nach dem Lackieren, also sie bleibt formstabil. Da hast du ja sicherlich ein paar Tests schon hinter dir, so wie ich dich kenne.
Genau, wir haben das getestet, wir sind im Labor gewesen. Wir arbeiten da eng mit einem Prüfzentrum zusammen in Italien. Das heißt CATAS, ist wie EMPA in der Schweiz oder TÜV in Deutschland. Und die haben das alles durchgetestet und wir haben extrem gute Werte überall auch. Ich sage jetzt mal ein Beispiel Wasserverbrauch, weil der Bambus so schnell wächst. Wir sparen 88% an Wasserverbrauch im Bambus, weil das der schnellst wachsende Rohstoff ist.
Ja, sicherlich spannend. Und ich würde nochmal auf das Thema CO2-Wert eingehen. Das ist ja auch noch so ein wichtiger Wert oder ein Wert, der eigentlich immer wichtiger wird, auch für den Endkunden. Und die Stabu-Platte wird ja eigentlich hergestellt aus Riesenbambus. Nimm uns da mal mit zu dem ganzen Thema CO2 und den Riesenbambus.
Bambus wächst ja am besten um den Äquator, weil vom Klima her warm und feucht das Optimalste ist und Vietnam hat das extrem gut. Also in Vietnam wächst der Bambus bis 91 cm am Tag. Das schießt dann hoch auf rund 20 Meter und wächst dann nach innen. Die Wandstärke wird dicker. Also Bambus wächst auch umgekehrt wie Holz. Holz wächst ja nach außen, wird immer dicker der Stamm und Bambus kommt im Durchmesser zum Endmaß raus und wächst dann nach innen. Die Wandstärke wird dicker bis ca. 1,5 cm. Und in Vietnam nach 3-3,5 Jahren kann man die Bambus schon ernten. Also man kann das sehr schnell auch anpflanzen und wie auf Kornfelder oder Zuckerrohrfelder kann man Bambus auch zusätzlich anpflanzen. Aber die Bambusvorkommnisse in Vietnam sind gigantisch groß. Und 80% von den Bambuswäldern, die jetzt bestehen in Vietnam, die sind ungenutzt, weil sie zu wenig Absatz haben dafür. Die machen Schneidbretter und Essenstäbchen und so Sachen. Aber das ist noch riesen Vorkommnisse an Bambus, die ungenutzt sind und die wir jetzt anfangen zu nutzen.
Jetzt werden sich natürlich einige Zuhörer fragen, Vietnam, Schweiz, sind ja ein paar Kilometer. Wie viel sind es?
12.500 Kilometer, sowas.
Okay, das heißt jetzt, deine produzierte Platte muss ja jetzt irgendwo nach Europa kommen mit dem Schiff. Jetzt auch dieser CO2-Wert, gemessen auch an die Kilometer, die du jetzt mit dem Schiff machst, da hast du sicherlich auch nochmal Zahlen für uns.
Wir haben das genau berechnet. Wir bringen das von Haiphong mit dem Container nach Italien und ein Container auf der ganzen Reise braucht 85 Liter Brennsprit oder Diesel. Wenn man das umlegt auf die Quadratmeter Platte, sind das irgendwie 0,4 Liter, 4 Deziliter. Wenn ich mit dem Truck von Österreich in die Schweiz zu meiner Firma fahre, dann brauche ich etwa 2 Liter, habe ich umgerechnet. Also wir sind auch dort eigentlich nicht viel, also wir sind da nicht schlechter. Wir müssen dann auch noch mit dem Transport, kam ja klar, aber am Ende ist es ein eher Nullsummenspiel. Aber der große Vorteil ist, dass Bambus so viel CO2 bindet. Eine Tonne Bambus bindet 1,7 Tonnen CO2. Und das ist etwa 4 bis 5 Mal mehr als Holz durch den schnellen Wachstum. Und unsere Platte wird auf den Markt kommen und mit einem CO2-Minuswert, nicht CO2-neutral, sondern wir geben die Minuswerte mit der Platte weiter. Also wenn man ein Objekt baut, kann man auch andere Werkstoffe kompensieren mit unserer Platte.
Ja, spannend. Dann hattest du mir noch mal vorab so ein paar Videos geschickt von einer aktuellen Produktionsstätte in Vietnam. Ich sage das jetzt einfach mal, dort wird eine Produktionsstätte gebaut auf 260.000 Quadratmetern. Ich hatte dich gerade mal gefragt, wie viele Fußballfelder das sind und du hattest ein Beispiel gehabt von Basel.
Genau, wir haben unser Grundstück auf die Karte von Basel gelegt und das hat dann von der Johanniterbrücke ging das hoch bis zum Spalentor. Also es ist ein sehr riesiges Grundstück. Wenn man das anschaut, bin ich immer wieder sehr beeindruckt. Und weil ich Videos rumgeschickt habe, dann haben die Leute gesagt, das sieht ja aus, wie wenn du einen Flughafen bauen würdest. Also es ist ein Riesenprojekt. Ist auch im Moment die größte Investition von der Schweiz aus, die in Vietnam läuft. Und wir waren im 2024 sogar am WEF eingeladen. Wir konnten da mit Bundesrat Guy Bamele im House of Switzerland unser Projekt vorstellen und waren eingeladen beim Premierminister Mr. Chin von Vietnam, der Höchste. Und der hat nur 5 Firmen eingeladen, dass alle anderen waren ja viel bekannter logischerweise. Und das zeigt halt doch, dass wir ein wichtiges Projekt sind und das gibt einem auch immer wieder Motivation und Kraft, da Vollgas weiterzutreten und vorwärts zu gehen.
Du hattest mir auch noch vorhin erzählt, oder ich hatte dich gefragt im Vorgespräch bezüglich Kauf des Grundstückes. Und dann sagtest du zu mir, du kannst in Vietnam gar kein Grundstück kaufen, du kannst es nur mieten.
Genau, pachten. So.
Oder pachten, ja. Genau.
Ja, Vietnam ist halt trotz allem ist Kommunismus und da kann man die Grundstücke nicht kaufen. Das gehört alles dem Staat, was auch sinnvoll sein kann. Kann man nicht spekulieren mit Grundstücken. Und wir haben es 50 Jahre gepachtet und können das, aber man muss es direkt vorauszahlen, die 50 Jahre. Und dann ist man wieder Owner. Für die 50 Jahre kann man da machen und tun. Und nach 50 Jahren kann man je nach dem Vertrag verlängern und so. Aber bis dann interessiert mich das nicht mehr.
Wahrscheinlich nicht. Was ich auch noch gut finde, ist so dieses Thema, die Unterstützung der Menschen vor Ort. Erzähl doch mal.
Ja, wir sind ja eigentlich im Nowhereland, richtig im Bambuswald, weil ich gesagt habe, ich will zum Rohstoff gehen, weil dann muss man nicht schon viele Kilometer mit dem Truck fahren, um den Rohstoff zur Fabrik zu bringen. Also das haben wir vorhin gar nicht eingerechnet gehabt mit der CO2-Bilanz, weil beim Holz fahren die viel mehr Kilometer, bis sie den Rohstoff im Werk haben wie wir. Und da ist praktisch keine Infrastruktur vorhanden. Und wir sehen jetzt, wir haben auch die Farmer alle gut bezahlt, die vorher die Grundstücke hatten und die bauen ihre Häuser. Jetzt wird eine Tankstelle gebaut bei unserem Grundstück, eine Garage, die die Trucks, die wir brauchen, reparieren kann. Ein Burgerladen, ein Getränkeshop für Cola, Häuser. Es wird ein Dorf entstehen um unsere Fabrik und wir schaffen 2000 neue Arbeitsplätze mit den ganzen Familien dahinter, weil die Farmer die Bambus bringen und das ganze ringsrum Logistik. Es ist eine riesen Fabrik mit sehr viel Potenzial und sehr vielen Arbeitsplätzen und wir entwickeln da etwas sehr, sehr Gutes, weil das ist die ärmste Region von ganz Vietnam, wo wir hingehen, wo wir sind. Die werden im Moment sogar von Reislieferung vom Staat unterstützt, dass die genügend Essen haben. Und wir wollen, dass denen alles allen viel besser geht dann und dass sie finanziell unabhängig sind.
Ja, ich merke da jetzt so, wenn du es erzählst, du bist dann auch so ganz bei dir, aber ich spüre auch so einen Stolz, der da kommt. Bist schon stolz darauf, oder?
Ja, ich bin sehr stolz drauf, ja, kann ich schon sagen, weil ja, ich denke, ist doch etwas Langfristiges, das ich jetzt da in die Welt setze und bewegen kann. Und das ist etwas, was ich denke, meine Großkinder noch daran Freude haben und sagen, unser Großvater hat das und das bewirkt. Und ja, das ist doch ein Lebenswerk oder ein Monument, das ich jetzt da reinstellen kann. Und das hat ja nicht jeder Mensch die Möglichkeit und das Glück und alles, was zusammenpassen muss, um sowas stemmen zu können. Und von dem her bin ich schon auch sehr stolz und auch zufrieden, happy.
Ja, glaube ich dir sofort. Ich möchte mal den Bogen schlagen von Vietnam zu der Umsetzung, überhaupt zu der Produktion. Wir hatten ja schon mal miteinander telefoniert und dann hatte ich so zu dir gesagt, ich finde das wahnsinnig, wie viel Gedanken du bündeln musst, um so ein Projekt überhaupt auf die Beine zu stellen. Und dann natürlich auch die Investition in so einen Maschinenpark. Wie du weißt, bin ich ja mal einige Jahre in der Maschinenbranche gewesen. Da kommen natürlich sofort mal ein paar Millionen zusammen. Und du hattest mir gesagt, mein Maschinenpark ist im zweistelligen Millionenbereich, um überhaupt diese Platten dann auch fertigen zu können.
Ist leider so, sag ich mal. Wir sind so ein Start-up-Firma, aber brauchen da sehr, sehr, sehr viel Kapital, weil die Maschine allein, die kostet rund 60 Millionen Euro. Und das ist eigentlich, sage ich mal, fast das Schwierigste gewesen im ganzen Projekt, dass man so viel Geld zusammenkriegt. Und ich habe wirklich auch sehr viel Glück gehabt, dass ich großzügige, viele Investoren gefunden habe, alles auf privater Basis, die mir das Geld in Form von Aktien abgekauft haben, das Geld so zusammengekommen ist, weil ich war bei den Schweizer Banken und die haben alle die Türen geschlossen, haben gesagt, Vietnam, da investieren wir kein Geld, zu weit weg und zu viel Risiko. Und das ist eigentlich für mich der größte Spagat, dass man so viel Geld für eine Start-up-Firma schon zusammenkriegt, um das auf die Beine zu kriegen.
Ich stelle mir gerade den Moment vor, wo du im Büro bei der Bank sitzt, dein Projekt vorstellst und der Banker sagt, du Markus, das gibt nichts. Was geht einem durch den Kopf oder was war dein Plan?
Ja, ich habe dann teilweise schon auch Ärger gehabt, habe gedacht, wartet ihr nur ab, ich zeige es. Ich brauche euch nicht, wartet ihr nur ab. Ihr hockt zwar auf sehr viel Kohle, aber sieht das Potenzial nicht, ihr checkt überhaupt nichts. Ich gehe da nur nach euren Strichfaden und Paragraphen. Und, ja, lasst mir in den Schuh, ich schaue für andere Gelder. Aber es ist schon eine frustrierende Situation teilweise, weil ich weiß, wie viel Geld die haben. Dann lese ich, dass sie da in Projekten 100 Millionen versenkt haben, verloren haben. Und dann denke ich schon, oh mein Gott, ist das mühsam. Aber ja. Man musste einfach durch.
Und dann hast du dich auf die Suche gemacht nach Investoren. Das stelle ich mir jetzt auch noch irgendwie spannend vor. Entweder hast du ein paar gute Kollegen in deinem Freundeskreis, die du gefragt hast, aber wie macht man sowas?
Ja, das ist schon schwierig gewesen, aber ich habe zum Glück durch meine Firma ein sehr großes, breites Netzwerk. Ich bin bekannt in der Branche und bin in einigen Vereinen, auch wie Lions Club Basel Capelle Joch. Und so habe ich eigentlich in meiner Firma immer wieder Leute eingeladen. So, es waren Gruppen von 10 bis maximum 30 Leute. Da haben wir das Stabu-Projekt vorgestellt und gesagt, das ist so und so und so die Idee. Und wir haben eine gute Präsentation gemacht mit auch Video. Und ihr könnt jetzt Aktien kaufen. Eine Aktie kostet 800 Franken und der Minimalbetrag, den ihr investieren müsst, ist 100.000 Franken. Ist sehr viel, ist mir klar, aber wir konnten nicht darunter gehen, weil sonst hätten wir viel zu viele Leute im Boot gehabt und das wäre dann schwierig handelbar gewesen. Und wir hatten eine extrem hohe Trefferquote. Von den Leuten, die gekommen sind, waren rund 80%, die dann eingestiegen sind und Aktien gekauft haben. Und als wir dann irgendwann doch sehr viel Geld, so rund 20 Millionen zusammen gehabt haben, dann ging es einfach weiter. Dann haben die ihren Freunden erzählt und die ihren Freunden. Das ging weiter. Wir haben von Deutschland, von Wien, von Australien, von Japan haben wir Investoren, die in der Schweiz mehrere hunderttausend investiert haben. Also das war schon auch sehr, sehr erfolgsgetrieben und war dann schon auch sehr schön, muss ich sagen. Und die Leute, die haben wir an der Generalversammlung per Podcast dabei. Und jetzt haben wir rund 40 Millionen Eigenkapital eingesammelt. So nur.
Super.
Gigantisch.
Ja, krasse Geschichte. Ich möchte nochmal auf die soziale Verantwortung und die globalen Perspektiven eingehen. Auf der Webseite konnte ich lesen, dass Stabu sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen hält. Was bedeutet das eigentlich konkret für deine unternehmerischen Entscheidungen?
Ja, wie ich gesagt habe, wir wollen sehr viel machen für die Leute dort, oder? Es fängt an, dass sie viel besser verdienen werden. Wir werden denen helfen. Auch jetzt tragen sie die Stangen alle hoch. Wir werden das automatisieren mit Seilwinden und so. Das geht weiter, dass wir sagen, die haben alle noch nie einen Zahnarzt gesehen. Die haben Zähne, das ist zum Schreien. Wir werden gratis Zahnarzt zur Verfügung stellen. Wir werden denen Krankenkasseversicherung machen. Wir werden in unserer Fabrik ein Fitnessstudio haben, das sie gratis benutzen können, gutes Essen. Das sind viele Dinge und ich möchte dann auch längerfristig, wenn wir gut Geld machen, auch investieren und Geld zurückgeben in Aufforstung von bereits abgeholzten Wäldern, sei das in Brasilien oder so, dass wir da sagen, irgendwann sagen wir, okay, wenn du unsere Platte kaufst, dann geht, weiß nicht was, 50 Cent davon in Aufforstung auf der Erde, dass wir Gutes tun und das wieder korrigieren, was andere Leute durch Geldgier abgeholzt haben, weil Geldgier war überhaupt nie Motivation, wir sind überhaupt nicht auf dem Track. Motivation war eine ganz andere Sache, dass Ökologie und Geld muss man haben, aber nicht im Vordergrund. Und da wollen wir möglichst viel wieder zurückgeben in die Natur.
Größter Respekt von meiner Seite, wirklich. Das ist toll. Waren die Sachen wie jetzt Fitnessstudio, wie Krankenkasse, wie Zahnarztbehandlung, war das auch bei dir schon so Punkte, die du vorher bedacht hast oder kam das jetzt einfach im Zuge des Projekts, dass du irgendwie gesagt hast, du, ich muss jetzt hier eine ärztliche Versorgung herstellen?
Das kam wirklich im Zuge des Projektes. Also, wo ich gesehen habe, wo sind die Defizite? Und gesagt, es kann ja nicht sein, dass sie keine Zähne mehr drin haben, braune Zähne und so. Und so Sachen haben wir vorab gesehen. Also ich kann noch ein Beispiel erklären. Es ist zwar wirklich traurig, wo wir das Grundstück angefangen haben zu planieren. Da kam der Partner von Vietnam, sagte zu mir, we have 25 graves on the plot. Und mein Englisch ist nicht so top. Dann habe ich gesagt, was? Wir haben Trauben? Ja. Dann war es effektiv so, dass sie ihre Großmutter oder sonst Familienmitglieder auf dem Grundstück beerdigt haben, weil die kein Geld hatten für eine offizielle Beerdigung. Und wir haben dann logischerweise die ganzen Gräber ausgehoben und die fachgerecht umgelegt. Alles auf unsere Kosten und das ist mir sehr tief eingefahren, zum sehen, wie die Leute wirklich Not haben und wie die einfach finanziell am Rande der Existenz stehen. Und das wollen die einfach schon korrigieren, massiv korrigieren. Und die Regierung hat auch gesagt, wenn wir das machen, wir werden nie Polizei oder sonst Schutz brauchen. Unsere Mitarbeiter und die ganzen, die wir so halt vorwärts bringen, ist unser bester Schutz für unsere ganze Firma.
Ja, das glaube ich. In solchen Regionen, da regelt sich das anders als mit der örtlichen Polizei. Ja, ich konnte noch lesen, dass du mit über 1000 Bambusbauern und Bäuerinnen zusammenarbeitest. Und das soll natürlich dann auch eine faire und eine langfristige Zusammenarbeit werden. das ist ein zentraler Bestandteil des Projekts, oder?
Genau. Also wir sind jetzt am Punkt, dass wir alle Bewilligungen haben und die ganzen Gelder und Bankfinanzierung und jetzt Vollgas bauen und jetzt werden wir uns viel mehr mit dem Rohstoff, Beschaffung Rohstoff auseinandersetzen können. Bis jetzt hat es unser Partner von Vietnam alleine gemacht und jetzt werde ich mich da auch selber einklingen und das in die Hand nehmen oder einfach auch schauen, kommt das gut, kontrollieren. Aber wir haben da sehr viele gute Kontakte, weil unser Partner ist jetzt schon im Bambusgeschäft verankert und macht die klassischen Platten. Von dem her haben wir gute Karten, aber wir müssen doch sehr viel Rohstoff haben, muss ich vorstellen. Wir brauchen rund 1000 Tonnen Bambus pro Tag, um das Werk zu füttern. Mhm. Das ist doch eine große Menge, auch von der Logistik her, weil die kommen in kleinen Trucks mit 6 Tonnen Bambus drauf. Die fahren dann rein, gehen auf die Waage, entladen und dann gehen sie wieder auf die Waage, dann sehen wir, was abgeladen wurde und werden dementsprechend vergütet mit dem Bambus. Und da sind wir jetzt dran, das alles genau anzuschauen. Und es gibt auch Ideen, weil der Bambus wächst ja sehr in hügeligen Gebieten. Wir wollen das längerfristig auch unten anpflanzen, wie ich schon mal angetönt habe, wie Zuckerrohr oder Mais auf einem flachen Feld Bambus anpflanzen, wo dann viel schneller und besser zum Ernten auch ist. Und vom Boden her ist es kein Problem. Ich wurde oft gefragt, ist das Monokultur, laugt das den Boden aus? Ist nicht so null, nein. Man kann das immer machen. Die Bambuswälder sind uralt. Und der Vorteil ist, weil Bambus ein Gras ist, wächst von selber wieder nach. Wir müssen nicht aufforsten, weil wie beim Holz, sondern wir können schneiden, einfach nicht alles, sondern etwa 25% von der Bambusstaude und dann wachsen die Schulz, kommen wieder raus und wachsen von selber.
Ich möchte in dem Atemzug auf die Einsatzmöglichkeiten von Stabu kommen. Ist das rein der Schreiner? Ist das der Möbelinnenausbau oder gibt es noch weitere Gedanken in deinem Kopf, wo du sagst, da kann Stabu definitiv eingesetzt werden?
Ja, weil ich halt von selber vom Möbelbau komme, habe ich immer von der Perspektive aus gedacht. Und sicher ist für den Möbelbau sehr ein interessantes Material, aber ich habe jetzt mittlerweile festgestellt, gesehen, dass halt im Häuserbau das fast noch ein größerer oder besser interessanterer Markt ist für unsere Platte, mit der Stabilität, der Statik und alles. Und mein Ziel ist eigentlich irgendwann ein Haus komplett 100% alles mit Bambusplatten zu bauen. Mit allem drum und dran, bis zu den Fensterrahmen, alles mit Bambus zu machen und das dann so ein Haus, ein kleines Haus irgendwann an einer Baumesse in Baumünchen oder so aufzustellen, das zu zeigen, was da möglich ist. Das ist so meine Vision.
Das wäre dann aber ziemlich CO2-neutral.
Ja, CO2-minus wären wir dann.
Ja gut, okay, du hast natürlich noch andere Produkte in dem Haus, also, aber du wärst...
Ja, wir wären von der CO2-Bilanz wären wir eigentlich unschlagbar gegenüber allem, was heute auf dem Markt ist. Und wir haben ja auch große Vorteile, weil wir Bambus wasserfest ist, also wir können wasserfeste Platten bringen, komplett wasserfest. Und im Brandschutz haben wir auch große Vorteile. Bambus schlechter brennt, sind wir auch am Entwickeln.
Ja, dass da noch was kommt. Ist Bambus generell nicht brennbar oder brennt es schon, weil du es gerade ansprichst?
Ja, Bambus ist schon brennbar, aber viel schlechter wie Holz. Kann man in meinem Garten versuchen, wenn Bambus abschneidet, das zu verbrennen. Und von dem her ist es viel besser für eine Brandschutzplatte zu bauen als Holz, vom Rohstoff her schon per se.
Also viele Betriebe sind ja offen für nachhaltige Materialien, zögern aber schlussendlich dann doch noch, die Materialien auch wirklich einzusetzen. Was würdest du diesen Betrieben mit auf den Weg geben?
Ja, dass unsere Platte einfach sehr viele Vorteile hat in der Verarbeitung. Man muss sehen, wir sind sortenrein. Wir verwenden einen Bambus und die Platte ist 100% aus dem Bambus gefertigt. Beim Holz ist es ein Mischwarenladen. Sie nehmen einfach alles, was sie haben. Weichholz, Hartholz, Buche, Tanne, was kommt. Sie nehmen Recyclingholz, Altholz und mischen das zusammen. Die Phasen passen eigentlich gar nicht wirklich gut zusammen. Dadurch muss man den Leim, die Dosierung höher gehen. Und wir haben eine viel längere Standzeit von den Werkzeugen beim Zuschnitt. Allein in meiner Firma habe ich festgestellt, seit das Recyclingholz in die Platten reingebaut wird, sind die Standmeter, wir haben früher 3000 Meter geschnitten, sind jetzt nur bei 1000 Meter, weil da halt immer auch Sand, Aluminium und gewisse Unreinheiten drin sind. Und unsere Platte ist halt komplett sauber und rein. Und dadurch ist es in Verarbeitung und macht das viel mehr Spaß.
Du hast dann aber auch bei dir in der Firma logischerweise praktische Tests gemacht in Sachen Schnittqualität. Du hast Kanten angefahren?
Ja, wir haben das in unserer eigenen Tischlerei getestet, haben das zugeschnitten, habe das gegeben, habe es auch nicht genau kommuniziert, habe den Mann, der seit 25 Jahren an der Zuschnittmaschine arbeitet, da hat gesagt, wow, das Sägeblatt pfeift weniger, es geht besser durch und so. Da habe ich gesagt, ja, wegen dem und dem und dem. Da hat er gesagt, das ist für ihn ein großer Vorteil und er sieht, dass man das viel mehr Schnittmeter hinkriegt vom Widerstand. Dann haben wir Kanten geleimt. Kanten halten besser, weil der Bambusfaser viel besser vernetzt ist. Der Ausriss von der Kante ist massiv besser, weil beim Holz reißen sie die ganzen Fasern aus der Platte und dann ist die Kante weg. Und auf der CNC haben wir gebohrt, gefräst, genutet, alles geht einwandfrei. Teilweise bei den Löchern bohren muss man vielleicht die Drehzahl ein wenig runterfahren, weil die Bambusplatte etwas härter ist. Mhm. Aber sonst ist ein 1:1-Tausch. Sie können die Platte als Ergänzung zu Holz ins Lager nehmen. Sie können das einfach genau gleich durch die Maschinen lassen, müssen nichts groß anpassen. Und das ist der Vorteil, dass man das schnell in den Markt bringen kann und wir dann auch bereit sind, den Tischlereien Musterplatten zu geben, damit sie sich das mal als probieren können, 1:1 Versuche machen.
Du hattest auch mal erzählt, dass die Stabu-Platte gar nicht vergleichbar ist mit der Qualität einer Spanplatte, sondern eigentlich eher schon in Richtung Tischlerplatte geht.
Genau, die Stabilität ist rund doppelt so hoch wie bei der gleichen Dicke von einer Holzspanplatte. Und da bewegen wir uns halt dann in den Bereich von einer Tischlerplatte, die viel mehr Stabilität bringt. Und wir sind aber dann trotzdem richtungslos. Man kann unsere Platte drehen und ist kostengünstiger und hat so eigentlich großen Mehrwert, den wir bringen können. Man kann auch neue Konstruktionen anfangen. Man kann die Möbel leichter, dünner bauen. Auch im Mitnahmemöbelsektor, sehr, sehr interessantes Thema. Mhm. Wenn die Platte dann nur noch 12 mm statt 20 mm hat und gleiche Festigkeit bringt, kann man das viel besser handeln. Und so hat das halt die großen Vorteile.
Bringt natürlich auch schöne Möglichkeiten in der Konstruktion. Wenn du mit dünneren Platten arbeitest, du kennst das aus der Schreinerei selber, wo man schon häufig irgendwo dagestanden hat und hat gesagt, ah, jetzt eine dünnere Platte, das wäre jetzt schon irgendwie cool, nur rein aus der Optik her. Genau. Und das wäre mit Stabu machbar.
Genau, vom Design her öffnet das ganz neue Türen und man kann da ganz neue Sachen entwickeln, die man heute nicht bauen kann mit den herkömmlichen Spanplatten aus Holz. Und das ist halt auch für die Designer und Architekten natürlich ein Quantensprung, wo man dann weitergehen kann und der Möbelmarkt neu durchmischt wird.
Ja. Wie wir gehört haben, ganz, ganz viele Vorteile, die die Stabu-Platte bringt. Und meine Frage ist, ab wann wären denn die Platten in Europa erhältlich?
Wir sind jetzt im Aufbau vom Werk und im Moment sieht der Zeitplan so aus, dass wir Februar, März 2027 das Werk voll durchstarten können und die Platte dann verkaufen. Respektive wir starten früher mit dem Verkauf. Wir werden im Voraus verkaufen, dass wenn wir starten, das Werk schon komplett ausverkauft ist.
Also das bedeutet, Interessenten können sich schon aktuell bei dir oder bei euch melden. Und du sagtest, du verkaufst in großen Mengen, aber bist noch in den Gedanken dabei, auch kleinere Stückzahlen liefern zu können, aber da ist noch nichts Genaues.
Genau, der ganze Vertrieb ist jetzt eigentlich im Aufbau und am Analysieren, wie wir das machen, mit wem wir das machen, ob es selber und wie auch das genau ablaufen soll. Wir haben sicher ein großes Lager in Italien, das wir aufbauen, für Europa, um die Platten verteilen. Aber über welche Kanäle es genau laufen wird, das ist noch sehr offen und das wird jetzt alles noch analysiert und dann entschieden.
Abschließend zum Podcast möchte ich dir nochmal die Frage stellen, wo siehst du Stabu und dich persönlich in 10 Jahren?
Ich sehe Stabu dann als Weltmarke bekannt, wie andere Marken, wie zum Beispiel Red Bull oder vergleichbar, als große Marke, eine starke Marke. Und dass wir dann halt sehr viele Werke haben werden. Also in 10 Jahren denke ich 10 Werke. Vielleicht auch mehr, das kann ich noch nicht sicher sagen, aber wir wollen groß vorwärts machen, auf Wachstum setzen, damit der Rohstoff für den Häuserbau da ist und dass wir unsere Welt auch schützen können und so eine gute Balance kriegen zwischen Holz und Bambus, um den Markt zu bedienen. Und ich selber, ja, ich bin dann hoffentlich noch gesund und aktiv, aber ich habe dann auch vielleicht mehr Mitarbeiter und kann das einfach, sage ich mal, nicht mehr von so nah im Projekt drin zu stehen, einfach generelle Entscheidungen zu treffen, dass ich vielleicht auch mal in Ruhe auf einer Insel liege und das Nattel klingelt und sage, okay, wollen wir in dem Land ein Werk bauen? Und sage ich, okay, ja doch, finde ich mit dabei. Und das ist ein wenig ja, so mit mehr Distanz zum Projekt, aber ich werde das immer mitbegleiten. Das ist doch eines meiner Kinder. Ich habe sonst 4 Kinder und das ist mein 5. Kind, ist Tabu.
Ja, der letztere Gedanke, der macht Freude. Welche Empfehlung würdest du deinem jüngeren Ich heute geben?
Ja, vielleicht, dass ich mir trotzdem mehr Zeit nehme für das Projekt, weil man muss sehen, teilweise ist das Tagesgeschäft halt so anstrengend, dass man dann zu wenig Zeit und Energie hat, um das neue Projekt wirklich auch vorwärts zu bringen. Dass man das einfach vielleicht von der Priorität her noch mehr gewichten würde. Trotzdem ist der Zeitpunkt eigentlich jetzt optimal, weil jetzt ist eigentlich der Holzmarkt und CO2-Thema, Nachhaltigkeitsthema, Brandschutzthemen richtig aufgekocht auf der Welt. Und von dem her ist der Zeitpunkt eigentlich optimal, so mit unserer Platte auf den Markt zu kommen. Von dem her ist eigentlich alles gut gelaufen, bin ich zufrieden, danke. Ja.
Du hast die Frage nicht so komplett beantwortet. Und zwar die Frage war eigentlich gewesen, welche Empfehlung würdest du deinem jüngeren Ich heute geben?
Meinem jüngeren Ich? Ja, ich würde sagen, dranbleiben, Ideen konkretisieren, verfolgen und nie aufgeben. Dranbleiben und immer weitermachen. Das ist eigentlich der Key, der Schlüssel zum Erfolg letztendlich. Die meisten hören noch 80% auf und das ist oft leider so.
Markus, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. War super spannend. Danke, dass du Gast in meinem Podcast warst. Ich werde natürlich die Website von Stabu in meinen Shownotes verlinken. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Produkt. Halt uns auf dem Laufenden. Und wir sehen uns sowieso immer mal wieder oder hören uns mal irgendwo. Ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst und ich wünsche dir eine gute Zeit. Tschüss.
Danke, sehr gerne. Danke auch von meiner Seite, Wolfgang. Tschüss.
Das war's für heute beim Meisterlich Verquatscht. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und bewerte ihn gerne auf deiner Podcast-Plattform. Eine kurze Bewertung oder ein paar Sterne helfen enorm, damit noch mehr handwerksbegeisterte Menschen den Podcast finden. Teile die Folgen außerdem mit Kollegen, Freunden oder allen, die genauso handwerksverrückt sind wie du. Das unterstützt mich sehr dabei, weiterhin spannende Geschichten ans Ohr zu bringen. Hast du selbst etwas zu erzählen? Vielleicht ein cooles Projekt, eine lustige Werkstattgeschichte oder ein Thema, das dich im Handwerk gerade beschäftigt? Dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich über jede Nachricht und vielleicht quatschen wir ja schon bald gemeinsam hier im Podcast. Danke fürs Zuhören. Mach's gut und bis zur nächsten Folge von Meisterlich Verquatscht.